Okay. Meistens beginnt es ja so: Ich freue mich, dass ich heute Morgen hier bin. Schön, wenn es nicht gelogen ist, wenn es wirklich so ist. Ich freue mich ganz besonders, dass auch meine Frau Elisabeth nach 4 Jahren wieder das erste Mal hier war. Ich möchte nur sagen, es war so interessant. Früher fuhren wir ja jede Woche hin und her. Aber jetzt sind es 7, 4 Jahre her und als wir dann da das Wallis hochfuhren, ich sage euch, also wir haben auch gebetet, aber das war bevor wir ins Wallis kamen. Als wir da drin waren, da ging es hin und her. Weißt du noch? Und jetzt kommt doch dann. Und dann hast du mich doch immer da in diesen Laden gebracht. Wow, der Schuhladen ist ja gar nicht mehr da. Ah, wo ist denn das? Ah, und jetzt ist das wieder anders. War so amüsant. Wir haben uns schon so gefreut. Und dann wegen Corona, naja, da wollen wir uns nicht unterkriegen lassen. Ich meine, da hat doch der Teufel dem Jesus so gesagt, siehst du jetzt, hä? So ein kleines Virus und zack, die Kirchen sind leer. Und dann hat der Jesus gesagt, du hast was nicht kapiert. Jetzt ist in jedem Haus eine Kirche. Also wo die Gotteskinder sind, oder? Das ist doch gut. So. Also, Jesus begründete anfänglich ja gar nicht eine Kirche, sondern eher eine Jesusbewegung. Und das ist was anderes. Das haben wir jetzt auch erlebt in dieser Corona-Zeit. Es geht nicht um Kirche im Sinne von Organisation, von Beton, von Bachsteinen, von Gebäuden, sondern es geht um eine Bewegung. Und Jesus hat eigentlich eine Bewegung ins Leben gerufen. Kommt, ruft er zu den Fischern. Was fangt ihr Fische? Es gibt Menschen, denen das Wasser bis zum Hals steht. Holt sie heraus, ich brauche euch. So frei noch Matthäus 4. Allerdings, wer sich wirklich von Jesus brauchen lassen will, muss seinem Leben ganz bewusst und ganz bestimmt eine Richtung geben. Und das ist der Text, das ist die Überschrift, das ist das Thema, unter dem wir uns versammeln. Er muss seinem Leben immer wieder neu und ganz bewusst eine Richtung geben. Täglich in eine andere Art zu leben einwilligen, diese Entscheidung treffen und die hat durchaus ihren Preis. Das ist genau der Punkt heute Morgen. Es war damals am See Genezareth über weite Strecken alles so ermüdend. Und manchmal kann es auch in einer Gemeinde so ermüdend werden. Es war so ermüdend normal. Man lebte, so freundlich es ging. Man verträgt sich. Man diskutiert über Politik, über Recht. Man redet und singt, jetzt wird es fromm, durchaus auch regelmäßig zu Gott. Man engagiert sich in der Gemeinde und hilft da und ist da dabei und in diesem Programm. Alles war aber so festgelegt. So irgendwie, wie wenn sich da nie irgendwas ändern würde. Und da hinein lese ich jetzt den Bibeltext. Also irgendwie müsste das jetzt kommen. Muss ich noch einmal drücken, Stefan? Jetzt ist es aber geschehen. Und jetzt stehe ich euch allen im Weg, oder? Gut, dann gehe ich da mal ein bisschen nebenaus. Okay. Im Lukas 8, Vers 1 bis 3 steht geschrieben, und es geschah. Und jetzt, was in Klammer ist, das ist frei nach Scheuermeier. Das ist nicht so in der Bibel, aber ich habe es jetzt einfach so rein interpretiert. Ist schon ein bisschen Auslegung, oder? Und es geschah, und das ist mir ganz wichtig, dass unser Leben diese Richtung bekommt, ganz neu. Und es begann. gab sich. Das heißt kein Stress, kein Programm, kein Druck, kein Eifer. Ach, die Menschen müssten gerettet werden, damit sie nicht verloren gehen. Ja, das stimmt schon, aber ganz oft ist einfach auch der Gedanke Gemeindewachstum dahinter. Wir müssen groß werden, wir müssen zunehmen, wir müssen Erfolg haben und all dieses Zeugs brauchen wir nicht. Von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf zog, wobei er das Evangelium vom Reich Gottes verkündigte. Und die 12 waren mit ihm. Und auch etliche Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren. Maria, genannt Magdalena, von der 7 Dämonen ausgefahren waren. Und Johanna, die Frau Chusas, eines Verwalters des Herodes. Und Susanna und viele andere, die ihm dienten mit ihrer Habe. Vielleicht der Einstieg zu diesem Text, den wir da eingeblendet hatten. Ich finde es krass, wie sich das Leben von Petrus verändert hat. Wie das Leben von Petrus eben eine Richtung nahm. Eine ganz andere Richtung. Da hat sich etwas komplett geändert, indem er Jesus nachfolgte. Als der Fischer aus seinem Boot trat, verließ er eigentlich seine angestammte Existenz. Und jetzt überlegt mal gut, das liest man so locker vom Hocker, aber der brachte kein Geld mehr nach Hause für seine Frau und Kinder. Auch schon darüber nachgedacht. Und die alten Eltern, wie die das wohl aufnahmen? Und dann das ganze Dorfgetratsch und der ganze Klatsch? Gar nicht so locker. Aber noch krasser als beim Leben von Petrus schien es mir ja bei diesen Frauen zu sein. Ganz speziell, da darfst du gar nicht dran denken, an die Johanna, an Chusas Frau. Er Finanzminister bei Herodes, sie steinreich, vermutlich ein landesweiter Skandal, als die ihren Mann verließ und einfach mit Jesus davon zottelte. Auch schon mal darüber nachgedacht. Nicht ganz so einfach. Auch sie gab ihrem Leben eine neue Richtung. Was hat wohl der Chusa davon gehalten, der zurückgeblieben ist? Wir lesen einen nächsten Bibeltext. Markus 1, 29 bis 31. Dann verließen sie die Synagoge und gingen sofort in das Haus des Simon und Andreas. Jakobus und Johannes waren auch dabei, die Schwiegermutter des Simon aber lag im Fieber, mit Fieber im Bett. Da erzählten sie ihm von ihr und er trat zu ihr, fasste sie bei der Hand und richtete sie wieder auf. Da verließ sie das Fieber und jetzt kommt fett und unterstrichen wieder genau dasselbe Wort. Und sie diente ihm. Aber aus einer ganz anderen Situation heraus. Auch hier ein kleiner Einstieg. Diese Jesus-Bewegung setzte sich demnach aus zwei Flügeln zusammen, wenn man so will. Der erste Flügel, das war derjenige, die mit Jesus voll krass unterwegs waren. Die alles aufgaben, auf den Kopf gestellt wurde, wie Petrus, Johanna. Und von diesem Flügel hören wir am meisten. Wir hören von Jakobus, wir hören von Matthäus, von Markus und so weiter. Diese Apostel, Paulus nicht zu vergessen und alle anderen auch nicht. Der zweite Flügel, das war der, von dem wir an zweiter Stelle gelesen haben, ist derjenige, der mit Jesus sesshaft war. Die zogen nicht mit ihm mit dem riesen Actionprogramm von Ort zu Ort. die blieben schlicht zu Hause. Das war quasi die Jüngerfraktion der zu Hause gebliebenen. Die Berufstätigen, also keine Vollzeiter, kein Steff, kein Jürg, kein Godi, keine Tina, das waren einfach die, die keinen Lohn bezogen. Und von diesem Flügel hören wir viel weniger. Die Frau des Petrus und seine Schwiegermutter, die zogen nicht mit Jesus auf seinen Wegen. Wir erinnern uns auch die Gastgeberinnen Martha und Maria mit ihrem Bruder Lazarus auch nicht. Die blieben auch zu Hause. Dann war da Zachäus, der Söllner, Simon, der Gastgeber. Sie verließen ihre angestammten Berufe nicht. Ganz anders als die Frau vom Chusa, ganz anders als der Petrus. Und dann war da noch der Sohn vom königlichen Beamten oder der königliche Beamte. Jesus hat ihn geheilt. So lesen wir. Und wir lesen, dass seine ganze Familie gläubig wurden. Sie glaubten, aber sie alle blieben zu Hause sitzen. Und das ist ganz wichtig. Sie alle, der Flügel, der mit Jesus gewaltige Dinge, Zeichen und Wunder, Dämonenaustreibungen, Bekehrungen und Kämpfe und alles erlebt hat und mit einem fast hyperventilierend mit ihm unterwegs waren, das ist der eine Flügel. Aber der andere Flügel, der zu Hause gebliebenen, die haben nicht keine Richtung gehabt. Das waren nicht die B-Apostel und die A-Apostel mit A-Post und B-Post, die gingen da so. Nein, die gehörten auch dazu. Die hatten diese Richtung aus. Sie alle haben Jesu neuen Weg vom Reich Gottes durchaus verstanden. Aber sie blieben zu Hause bei ihren täglichen Aufgaben. Und wenn wir Bücher lesen, meine Lieben, wann habt ihr schon mal ein Buch gelesen? Von einer Mutter, die zu Hause war und hochinteressant das Baby geschüttelt hat und geschüttelt. Sorry, ja, vielleicht auch mal. Aber ihr wisst, was ich meine. Und dann kommt diese Riesennachricht, dass sie den Staubwedel hervorgenommen hat. Und das, gewaltig. Und dann hat es sie fast vom Hocker gerissen, als sie die Bibel wieder sorgfältig entstaubt und ins Gestell. Du liest nichts. Du liest von Bonke, wenn du was liest. Du liest irgendwie von einem Fernsehprediger. Du liest irgendwie... Ja, natürlich, du hast auch schon von einer Gemeinde gelesen, war überaus herrlich, wunderbar, es waren 10 Leute dabei. Gibt es ein Buch drüber? Kaum. Du liest eher von den Megachurches, von den ganz Großen und so weiter. Das ist irgendwie merkwürdig. Aber es gibt eben zwei Flügel. Es gibt auch die, die so zu Hause sind. Sie gaben ihrem Leben, und jetzt pass gut auf, das ist das ganz Entscheidende, ob du auf dem Flügel zu Hause bist oder auf dem. Sie gaben ihrem Leben dort eine Richtung, wo sie waren und nicht dort, wo sie nicht waren. Weißt du, ich bin jetzt seit, ich habe es mal ausgerechnet, etwa 55 Jahre am Predigen schon. Ich habe sehr früh begonnen. Meine erste Predigt war ich gerade knapp 16 Jahre alt. Das Gute daran war, die dauerte nicht so lange wie heute. Die war immer 20 Minuten, war dann fertig. Aber jetzt erreiche ich das fast nicht mehr. Aber trotzdem. Gut. In diesen Jahren habe ich kaum jemand gesehen, der seinem Leben im Alltag, im Leben drin, eine bewusste Richtung gab und es wurde ein Buch darüber geschrieben. Es wurde riesengroß aufgemacht. Kaum. Also man betrachtet schon immer vor allem der eine Flügel. Und ich gehe mal davon aus, dass wir eher bei den Sesshaften sind, bei den anderen. Und auch die geben ihrem Leben eine Richtung, wo es einmal ein Buch darüber geben wird. Absolut. Das ist mir entscheidend. entscheidend wichtig. Ich möchte euch da einfach Mut machen. So, das war die Einleitung. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie lange das geht, aber wir kommen schon vorwärts. Gib deinem Leben eine Richtung. Der erste Punkt, ja, in welche Richtung? Geh nach innen. Ihr seht, in Klammern habe ich geschrieben Besinnung. Geht rein. Besinnung. Nur schon das Wort. Auch. Man achtet es kaum. Erinnerung. Geht auch nach innen. Und erinnern und so weiter. Okay. Das ist ganz wichtig. Was die Jüngerinnen für Jesus getan haben, bezeichnet die Bibel als Folge von dem, was er zuerst an ihnen getan hat. Nach innen. Das ist das Entscheidende. Was für ein Bild steht uns oder dir vor Augen, wenn du den Satz hörst, Jesus sprach zu seinen Jüngern? Matthäus 19, 23. Die meisten von uns sehen dann Jesus gegenüber einer jungen, starken, rauen, kraftvollen, dynamischen, geisterfüllten, mutigen, erfolgreichen, begabten und vor allem bärtigen Jüngerschar. Ungefähr so. Es geht beim Königreich Gottes aber nie um genau diese Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe. Es ist alles ein Geschenk. Es ist alles Gnade. Es ist all das, was er wirkt. Es geht nie ums Äußere, auch nicht im Gottesdienst, sondern es geht definitiv bei dieser Jesusbewegung ums Inwendige in euch. Gib deinem Leben eine Richtung, geh nach innen. Ein Reich ist ja begrenzt. Es reicht einfach bis an die Grenzen. Das ist dann sichtbar. Hier kommt die Zollschranke, da ist ein Hinweis, die Grenzen kennen wir. Jesus aber sagt, das Reich Gottes kann man so gar nicht sehen. Es gibt ja dann manchmal auch diese Sicht, das ist die Kirche der FIMI, christliches Zentrum Brick, das ist so eine Grenze, da sind die draußen, da sind die drinnen, die gehören dazu, die sind draußen. Dann gibt es diese Denomination, die sich abgrenzt von dieser und so weiter. Und der Jesus sagt, das Reich Gottes kann man nicht sehen mit diesen Grenzen. Wie man ein irdisches Reich sieht. Niemand wird euch sagen können, hier ist es oder dort ist es. Das Reich Gottes ist, wo denn? Inwendig in euch. Also gib deinem Leben eine Richtung, geh nach innen. Erlebe nicht einfach die äußeren Gottesdienste und die äußeren Grenzen und Ausgrenzungen und das Sichtbare, sondern geh nach innen. Das Reich Gottes ist inwendig in euch oder mitten unter euch. Lukas 17, 20 bis 21. Und Jesus sagt, ihr seid mein Bereich. Ihr seid meine Familie. Nicht die Bärtigen, die Starken, die Reichen, die Niekranken, die Superhelden, die Bücherschreiber und Beschriebenen, die Hauptrollen einnehmen in den christlichen Filmen und so weiter. Nicht diejenigen, die auch ohne mich gut zurechtkommen, sondern gerade die geistlich Armen, die es ohne mich nicht schaffen. Ihr ist das Reich Gottes. Ist es auch frei übersetzt von Scheuermeier. Matthäus 5, 3. Also nicht diejenigen, die auch ohne mich ganz gut zurechtkommen, sondern gerade die geistlich Armen. Das darf man dann auch nicht verwechseln, steht nicht die armen Geistlichen. Das ist wieder was anderes. Sondern die geistlich Armen, die es ohne mich einfach nicht schaffen. Und die würden wir genau liegen lassen. Das sind genau die, über die keine Bücher geschrieben werden. Das sind genau die Antistars. Und da sagt er, ihrer ist das Reich Gottes, nach Matthäus 5,3. Im Reich Gottes gehören wir alle als seine Freunde zusammen. Zu ihm. Ist das nicht ein Geschenk? Jesus selbst hatte ja gar kein Haus, aber bei der Gastfreundschaft seiner Zuhausegebliebenen, da hat er immer wieder ein Zuhause. Und um das geht's. Da mögen diese Kirchen geschlossen werden. Da sagt der Jesus zum Teufel, hast du eine Ahnung, ich habe in jedem Haus eine Kirche, wo mein Reich ist, wo die meinen sind. Und das ist für mich so entscheidend, das hat uns auch Corona gelernt. Programme ist eins, Strategien, das ist das andere und man wird müde dabei. Und es ist oft Geistesleitung dahinter und manchmal auch nicht. Ist ja eigentlich jetzt Wurst, ist nicht das Thema. Aber das Thema ist, gib deinem Leben eine Richtung, dass du dich nicht an diese Dinge hängst, die auch erschüttert werden können. Du hast es gebetet oder gesagt, das ist ja dasselbe. Sondern häng dich an das, was inwendig in dir ist, was dir niemand rauben kann. Letzten Mittwoch hatte ich eine Beerdigung, Dienstag hatte ich eine Beerdigung von einer Frau. Ich war gerade vorher, am Tag vorher noch bei ihr. Die konnte nicht mehr sprechen. Sie lag im Sterben. Und da habe ich mit ihr gebetet, habe ihr die Psalmen rezitiert, auswendig, auch frei, einfach so, nicht abgelesen, zum Teil auch gelesen. Ich habe es ihr einfach so. Und da habe ich gemerkt, sie möchte was sagen und sie hat versucht, den Arm zu heben und irgendwie habe ich gedacht, Amen, das Reich Gottes ist inwendig in uns. Da gibt es viele, die singen im Gottesdienst. Keine Ahnung vom Reich Gottes, bei denen singt es einfach. Und dann gibt es eine, die, ja, ich meine, wenn du dann da hockst und nie singst, kannst du dann schon mal blöd angeschaut werden in einem Gottesdienst. Also ehrlich, das gehört doch dazu, dass man singt und aufsteht und so. Man passt sich an. Aber ob man dann immer inwendig dabei ist, das ist dann wieder ganz die andere Frage. Also oft singen wir Gott Lieder, statt dass wir ihn anbeten. Und das ist schon ein bisschen Differenz. Und inwendig in ihr sang es. Na gut, das weiß ich jetzt auch nicht. Mol, ich glaube es einfach. Also inwendig, sie lebte, du hörtest keinen Ton. Und bei vielen hörst du viele Töne. Aber es ist dann trotzdem stumm da drin. Irgendwie. Und das ist das Schöne. Und dann war sie ziemlich nachher gestorben und dann war die Beerdigung so. Aber es war nicht deprimierend. Das Reich Gottes ist äußerlich an Grenzen gekommen, aber es geht nie um diese Grenzen. Es geht um das Inwendige, das ewig lebt. Ja, und das ist so schön in uns. Wenn ich mir Zeit nehme, mich in meinen Sessel setze, und da kann ich euch sagen, da ist immer das Bild von einem Anker über diesem Sessel. Viele wissen es nicht einmal mehr, aber den habt ihr mir geschenkt, als ich pensioniert wurde. Abschiedsgottesdienst, ist das? Ja, ist der gleich. In Fruttigen, so ein Anker mit einem Seil dran. Und den habe ich aufgehängt über meinem stille Zeitsessel. So, also ich meine, wenn ich mir Zeit nehme, mich in meinen Sessel setze, das ist mein Sessel, bete und die Bibel lese, dann empfinde ich irgendwann, ich bin nicht mehr allein. Also ich meine, der Hund ist da, die Frau ist da, ist klar, aber ich meine nicht das. Dann bin ich nicht mehr allein. Plötzlich gehen mir Gedanken durch den Kopf, die nicht meine sind, die kommen. Ich hätte fast gesagt, die einfliegen, die da sind. Dann spüre ich, Gott wirkt in mir. Er ist in mir. Das wäre mir jetzt nicht einfach so in den Sinn gekommen. Da kommt in mir große Freude auf. Denn durch das Kreuz bin ich gereinigt. Durch das Kreuz bin ich gerechtfertigt. Es gibt viele, die rechtfertigen sich immer selbst, aber die sind dann nicht gerechtfertigt, die sind rechtfertig. Und das ist ein Unterschied. Versöhnt mit Gott, befreit von Satan. Offenbarung 12, 11, sie haben ihn überwunden durch den Christus, der für sie starb. Sie bekannten sich zu ihm. Und jetzt hört gut zu, darum freut euch ihr Himmel und alle, die dort wohnen. Freut euch! Die Martina ist da, freut euch, der Peter ist da. Da oben, Freude im Himmel, Reich Gottes. Nicht so diese Grenzen, nicht so diese Programme, nicht so diese... Es lebt da drin, gib deinem Leben diese Richtung. Geh nach innen, freu dich mit ihm. Und wir sind erlöst vom ewigen Tod. Schließe diesen ersten Punkt ab. Nehemia 18, seid nicht bekümmert. Gib deinem Leben eine Richtung. Ist auch etwas frei zitiert. Geh nach innen und entdecke da neu die Freude am Herrn. Sie ist deine Stärke. Die hast du nicht im Programmbetrieb. Da musst du dem Leben die Richtung geben. Nach innen. Da drinnen ist nicht nichts. Da drinnen ist das Reich Gottes. Geh nach innen und du wirst deinen Herrn herrlich erleben. Sei in der Kraft seiner Stärke und der Freude am Herrn sein Stützpunkt, wo er immer wieder zu Hause ist. Weißt du, ich habe oft zitiert, eigentlich schade, wenn Jesus sagen muss, ich war bei dir zu Hause, aber du warst nicht da. Verstehst du, was ich meine? Ich war bei dir zu Hause, aber ich habe dich nicht angetroffen, du warst nicht da. Gib deinem Leben eine Richtung. Geh nach innen. Verweile dort. Genieße es. Hab diese Gemeinschaft mit dir, diese Freude am Herrn. Lass sie dir durch nichts und niemand rauben. So habe ich die Gemeindebriefe jeweils abgeschlossen, 7 Jahre lang da. Und lass dir von niemandem die Freude rauben, Christus zu lieben und ihm zu dienen und den Mut auch nicht. Okay, wir kommen zum zweiten Punkt und ich verspreche euch, es gibt keinen weiteren mehr. Gib deinem Leben eine Richtung. Nach innen haben wir gehabt, aber jetzt lebe nicht einfach nach außen. Und da ist das Problem. Da kommen irgendwelche Strategien, Aktivitäten, Programme. Ich nehme keins auf die Schippe oder mache es nicht auf negativ und Daumen runter. Aber dann rennen wir. Wir müssen dabei sein und so weiter. Aber es kommt nicht von innen nach außen, sondern ohne innen rennen wir nach außen. Und das geht nicht. Da ist der Scheck nicht gedeckt. Es funktioniert nicht. Echt nicht. Lebe von innen nach außen. Wenn wir uns noch inwendig in uns begeben, um unserer Jesus-Beziehung Raum und Zeit zu geben, wird das nach außen Konsequenzen haben. Wenn wir aber nach außen unserem Leben eine Richtung geben, ohne zuvor nach innen gewesen zu sein, wird es keine Konsequenzen haben. Auf alle Fälle keine positiven. Du freust dich dann über deine Kind-Gottes-Beziehung. Du lobst Gott für seine Schöpfung und wirst so fröhlich und dankbar. Du siehst die Menschen nicht mehr nur um dich herum mit deinen Augen, sondern du beginnst mit dem Herzen zu sehen, mit den Augen Gottes und handelst danach. Und so wird die Liebe Jesu sichtbar durch dein Leben. Das ist eines meiner prioritären Gebete. Jesus, du hast gebetet, Johannes 17, Vater, ich habe dich den Menschen verherrlicht auf Erden. Heißt auf gut Zürichdeutsch, ich habe dich sichtbar gemacht für die Menschen. Verherrlicht klingt so riesig, das heißt einfach, ich habe dich sichtbar gemacht. Und jetzt hilf mir, dass ich so wie du den Vater uns sichtbar gemacht hast, dich den Menschen sichtbar machen kann. Das geht aber nur, wenn es zuerst nach innen geht. Es ist nicht Programm, es ist eine geistliche Richtung. Eine geistliche Entwicklung. Und es hieß, und das ist das Schönste, ich sage es am Schluss dann, das ist der Abschluss, aber ich nehme es vorweg, dass ihr euch vorbereiten könnt auf die Begeisterung, die nach dieser Predigt kommt. Also ich meine, es ist kein Stress. Es ist kein Müssen. Es begab sich. Es begab sich. Es begab sich. Da bekam Gotti Hunger und aß ein Steak. Ja, meinst du, ich hätte mir jetzt eine riesen Mühe gegeben, Hunger zu entwickeln? Wenn du die Speisekarte liest, kommt das von selbst. Und so ist es auch mit der Bibel. Und viele andere Beispiele. Aber ich möchte mich nicht verzetteln. Lebe von innen nach außen. Wenn wir uns nach inwendig in uns begeben, um unserer Jesus-Beziehung Raum und Zeit zu geben, wird das nach außen Konsequenzen haben. Du freust dich über deine Kind-Gottes-Beziehung. Du lobst Gott für seine Schöpfung und bist fröhlich und dankbar. Du siehst die Menschen anders. Nach außen bedeutet, Gott helft, bekannt, oder? Irgend bei den Augustreden kommt das jeweils auch in der Schweiz. Oder? Zu Hause muss beginnen, was leuchten soll im Vaterland. Jetzt etwas pietistischer, etwas frommer. Und für euch und für uns besser formuliert. He? Wenn der Bauer sich bekehrt, wird es als erstes seine Kuh merken im Stall. Das ist tiefer Pietismus. Wenn der Bauer sich bekehrt, merkt es als erstes seine Kuh im Stall. Solange wir in unserem geistlichen Leben programmorientiert ticken. Und da bin ich so froh, dass dieser Coronavirus, dieses programmorientiert ticken, einen Tritt in den Hintern, ist das schöne Wort, versetzt hat und jetzt sind wir frei. Und jetzt müssen wir einfach aufpassen, dass wir nicht einschlafen dabei. Aber wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht wieder in diese alten Fahrwasser zurückfahren, sondern dass wir inwendig in uns diese Gnade, diese Freiheit, diese Freude um Jesus entdecken und auch als zu Hause gebliebenen, nicht Programm- und nicht Actionorientierten einfach leben. Und es wird sich begeben. Absolut, bin ich überzeugt. Ja, solange wir in unserem geistlichen Leben programmorientiert ticken und nicht die Ursache in unserem Innern erkennen und finden, entdecken, finden wir den Schalter nicht wirklich. Finden wir den Schalter nicht wirklich, um unser Leben in die entscheidenden Bahnen zu lenken, die Jesus uns schenkt und vorbereitet hat. Wenn du dich aber entscheidest, deinem Leben echt Richtung zu geben, nicht einfach nur so durch den Tag durchzublättern und abend wird es dann von selbst, oder? Sondern wirklich Hingabe an Jesus. Aber nicht jetzt das wieder als Stress und dann muss es gelingen, sondern einfach Hingabe an Jesus, an seine Liebe und seine Freunde, an den Plan, den er hat, an seine Führung, an seine Organisation, in sein Reich. Ups. Schon kann Großes geschehen. Weißt du, ich habe entdeckt, wenn du dich entscheidest, deinem Leben ganz bewusst diese Richtung zu geben, dann wird das Gebet zum Lenkrad und nicht zu einem Notrad, nicht zu einem Reserverad. Und das Gebet soll das Lenkrad sein, nicht das Notrad in unserem leben. Dieser zweite Weg von innen nach außen ist genauso wichtig wie der erste Weg. Auf ihn führt durch die Gesinnung Christi in der Kraft des Heiligen Geistes von dir weg und du siehst links, du siehst rechts, du siehst die Menschen um dich herum und du siehst die Probleme. Ich. Also, ja, jetzt ist doch was gekommen, oder? Jawohl, da. Auch ein bisschen rein, also ich tue nichts zur Bibel und nehme nichts weg von der Bibel. Ich sage das einfach so ein bisschen schon fast auslegend im Bibeltext. Ein Gelehrter zu Jesus. Auf was kommt es an? Was zählt wirklich? Jesus. Und jetzt muss ich sagen, das hat er natürlich nicht gesagt. Das habe ich jetzt so reingeschrieben, weil es gerade so super passt zur Predigt. Nehmt mir es nicht übel, ich habe es ja klar deklariert. Also ich bin nicht, dass ihr nach Hause geht und sagt, er hat die Bibel abgefälscht. Das meine ich nicht. Ich will euch nur raufheben, was in meinem Herzen da abgelaufen ist. Jesus, geh den Weg nach innen. Gib deinem Leben eine Richtung. Geh den Weg nach innen. Das heißt, liebe Gott mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüt und feiere da mit allen Kräften echten Gottesdienst. So, das ist ja klar, das kennen wir dann wieder so. Und dann kommt es wieder frei nach Scheuermeier. Und dann sagt der Jesus, er hat es eben nicht so gesagt, aber der Gott, jetzt sage ich nicht, ist fast dasselbe, ist es nämlich nicht, aber ich sage es trotzdem, alles klar. Und geh dann den Weg nach außen. Das heißt, und das hat er dann wieder gesagt, liebe den Menschen neben dir wie dich selbst. Etwas frei nach Markus 12. So. Dem Leben als Gotteskind, und das ist dann die Anwendung, bewusst eine Richtung zu geben, heißt nicht einfach zu versuchen, eine moralische To-Do-Liste abzuarbeiten. Ist schon klar, unser Charakter wird sich auch verändern. Aber es ist so wichtig, von innen nach außen. So. Ich sehe die ungläubigen Gesichter, die Predigt ist quasi fertig. Sorry, aber jetzt habe ich auch nicht so lange gepredigt, oder? So, aber jetzt noch ernst. Zwei, drei Erlebnisberichte. Was ich einfach so erlebe, praktisch, mit ihm, in diesen Richtungen, nach innen und nach außen. Ich habe in mein Tagebuch reingeschrieben, ich habe es dann da reingeschrieben, Charakter ist das, was ist, wenn dich niemand sieht. Ist jetzt nicht so appetitlich, aber was ich jetzt sage, aber ich meine, der Hund, der kackt ja auch, oder? Und da bin ich mit meinem Hund unterwegs. Und es ist Nacht. Und es sieht niemand etwas. Und der hat gekackt. Charakter ist das, was bleibt, wenn es niemand sieht. Okay? Jetzt ist das nicht Gesetz. Also wenn es dann wirklich, ich erkläre es jetzt nicht, aber ich habe auch schon mal liegen gelassen und so, also ich bin nicht gesetzlich und komme trotzdem in den Himmel und der Hund, das weiß ich jetzt nicht. Okay. Es begab sich einfach so. Der Hund hat schon oft. Aber es begab sich einfach so, dass diese Wahrheit, Charakter ist das, was ist, wenn es niemand sieht. Das setzte sich da, das habe ich nicht gesucht. Das ist einfach so gekommen. Und das geschieht bei dir auch. Wenn du mit Jesus ernst unterwegs bist, nicht gesetzlich, sondern als ein Geschenk, Da kommen dir Dinge, die du noch inwendig reinnehmen kannst. Und dann ist er bei dir und du kannst mit ihm Gespräche führen. Und da kommt wieder eine Richtung nach außen. Das geht vorwärts. Dann von nach innen, das war jetzt das mit der Kacke da, nach außen. Ich war am 6.1., nicht so lange her, aber doch schon ein halbes Jahr, am 6.1. am Spiezerberg, das ist der Berg unten am See, bei der Seebucht bei Spiez unterwegs. Ganz praktisch auf dem Weg nach innen. Ich rede, spreche, höre gerne mit Jesus beim Spazieren. Und plötzlich hörte ich von hinten eine Stimme und die sagte, ja, es ist gut, nur vorsichtig gehen, ist sehr rutschig da. Und ich, ja, darum habe ich auch die guten Schuhe an und so und so und so und so und dann gingen wir weiter. Plötzlich merkte ich, das ist kein Zufall. Da begann der zu sprechen, ja, er hätte eine schwere Zeit hinter sich, er hätte eine Hirnblutung gehabt. Und er könne jetzt nicht mehr Klarinette spielen. Und er könne nicht mehr so gut sprechen und so. Und da wusste ich, meine Zeit, ihr mögt euch noch erinnern, im 2009 hatte ich auch eine Streifung. Und da konnte ich da andocken dran und habe ihm einfach von meinem Leben erzählt. Und wie ich da im Krankenwagen mit Notfall da nach Hinterlaken vom Spital Frutigen nach Hinterlaken. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, dann kommt das Ende so ganz neu. Und er, ja, 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 ja. Und so, ich kürze es einfach ein bisschen ab. Und wir gingen weiter. Und ich weiß noch, in diesem Krankenwagen, da habe ich dem hinten da, die Begleitmenschen da, Notsanitäter oder irgend sowas, dem habe ich gesagt, ja, ist kein Problem. Wer nicht sterben kann, der kann auch nicht leben. Und ich meine das wirklich so. Und der schaut mich so an und dann sage ich, ja, ich bin bereit. Es ist schon mehrmals geschehen, dass ich nicht das, aber Unfall, Segeln und so weiter. So. Und so habe ich dem auch ein bisschen erzählt. Und inwendig in mir, Spiez kam immer näher. Und da denke ich, jetzt geht da die Wege auseinander. Und Mensch, ich habe dem noch nichts von Jesus erzählt. Und da bin ich fast ein bisschen unter Druck gekommen, wie der Christ so kommt. Am Anfang war es ganz easy und es begab sich. Aber irgendwie dachte ich, Menschenskind, jetzt muss ich doch dem irgendwas. Und dann sagt er, ja, er müsse jetzt darunter. Und da dachte ich, mein Gott. Ich habe dem ja das Wesentliche mit meiner Plaudertasche irgendwie gar nicht erzählt. Und irgendwie, und da kam mir plötzlich in den Sinn, ich habe ja mein persönlich, das kennt ihr nicht, meine Frau und ich haben ein persönlich geschrieben. So A5, Lebensgeschichte von ihr und von mir, möglichst spannend und so und auf den Punkt gebracht. Haben wir selbst verfasst, weil all die Traktate und Büchlein und Verteilschriften, die passten irgendwie für Elisabeth und mich nicht. Das heißt nicht, dass die nicht gut sind oder noch besser sind, aber die passen für uns nicht, wir sind anders. Und dann haben wir das schön abgefasst und in Kuvert reingetan und da steht drauf, persönlich. Und die habe ich immer im Handschuhfach, habe sie draußen da im Auto. Und wenn wir auf dem Campingplatz oder frei übernachten oder irgendwo sind, kann ich einem einfach dieses Kuvert geben. Falls sie interessiert und wenn es zu persönlich wird in den Eimer und. Und was ganz wichtig ist, das hat uns der Herr aufs Herz gelegt, ich habe keine Adresse reingeschrieben. Ich habe nicht geschrieben, würde mich dann freuen, wenn sie zurückschreiben. Nee, es geht gar nicht um diese Dinge, dass ich dann dran bin und wieder einen am Angel habe und wieder einen bekehre und wieder einen. Nee, es geht einfach um das. Gut, in der allerkleinsten Schrift, die es gibt im PC, ist noch meine E-Mail-Adresse unten dran. Aber nicht würde mich freuen und wäre schön und so. Und ich kann dir verraten, da kommen schon E-Mails zurück, aber das ist ein anderes Thema. Dann sage ich zu dem, innerlich erfreut, fast gebetet zum Herrn, mein Auto ist da vorne. Hein und Schenk, dass er jetzt nicht da geht, wo er eigentlich will. Und da platzt er rein und sagt, ja, da komme ich auch mit Ihnen zum Auto und gehe dann da unten raus. Da konnte ich ihm dieses persönlich geben. Fantastisch. Die Story geht noch weiter. Wir haben eine Schwester in der Gemeinde, ich habe das in Frutigen schon erzählt, kommt die auf mich zu und sagt, ich kenne ihn. Sagt ich, nein, das glaube ich nicht. Doch, ich kenne ihn. Gell, er sieht so und so aus und das. Ich, hä, gibt's das? Doch. Ich war in meinem früheren Leben, stimmt natürlich nicht, aber vor vielen Jahren habe ich mal Coiffeuse gelernt. Sie ist mittlerweile in einem ganz anderen sozialen Beruf. Und der war mal mein Chef. Und dem schneide ich heute immer noch die Haare. So. Und sie ist auch schon dran. Einfach interessant. So, fertig. Ihr merkt, gib deinem Leben eine Richtung. Du suchst es nicht krampfhaft. Du verlässt dich einfach drauf und es begab sich. Einfach, weil er es so will. Weil er es organisiert, ohne Druck. Nächsten Sonntag haben wir Gästegottesdienst. Nehmt alle jemanden mit. Das ist doch gut, habt ihr von mir gelernt und so weiter. Ist ja nicht das Problem. Aber es gibt mehr als einfach diese organisatorischen Dinge, wo man ja fast niemand mitnehmen muss, und sieht es doch saublöd aus, wenn du und all das blöde Zeugs. Okay. Und ja, das ist mir schon wichtig für heute Morgen. Meine Frau und ich, das war vorletzte Woche, da war sie dann dran. Gingen wir miteinander mit dem Hund, da sitzt eine alte Frau auf einem Bänklein vor dem Haus. Wir haben die schon gegrüßt, vorher schon. Da sagt meine Frau, du, wir gehen da runter. Und ich dachte, ja. Also sie hat schon oft solche Dinge gehabt, oder? Auf alle Fälle gingen wir dann zu dieser Frau. Und ich habe nur noch gestarrt, das gemacht, zack, zack, und dann war die Duzis mit der. Und ich kann es abkürzen, dann haben wir gebetet mit ihr. Und dann hat sie gesagt, und dann hat sie auch gebetet, so wie wir beten. Und dann sagt sie, früher sei sie mal in den Brüderverein gegangen. Einfach solche Dinge. Und da jubelt das Herz, da hast du eine Freude. Das ist nicht Gemeindeprogramm. Das ist nicht in dem Sinn Kirche als Organisation. Das ist die Jesusbewegung. Und die hat zwei Flügel. Und du gibst deinem Leben eine Richtung. Geh nach innen. Charaktersache, hätte ich jetzt fast gesagt. Und geh dann nach außen. Und das ist einfach so wunderschön. Bei dieser Beerdigung, und damit schließe ich jetzt ab, das war letzten Dienstag, habe ich gepredigt. Lukas hat die Leitung und alles gemacht, das mache ich nicht mehr. Aber gepredigt habe ich, weil es die Verstorbene so gewünscht hat. Da habe ich da gepredigt, soweit gut. Also hoffe ich. Und dann ging ich nach Hause und dann kam von der Sekretärin von der Pfimi Frutigen kam ein E-Mail, weitergeleitet, von einer Frau, die bei dieser Beerdigung war. Und dann hat sie gedankt und geschrieben, sag diesem Pastor, dem Scheuermeier, und dann ist es da weitergegangen. Okay, da habe ich der Sekretärin zurückgeschrieben und gesagt, ich werde mich bei ihr melden. Nicht, dass sie noch denkt, du hättest mir nicht geschrieben. So. Wollte auf Senden drücken und in dem Moment macht es Platsch. Und es ist da. Die Geschichte vom Gespräch der beiden Zwillinge im Bauch der Mutter. Kennt ihr die Geschichte? Okay, ich kann es nicht machen, um der Zeit willen. Es geht um die Ewigkeit. Es geht darum, dass die zwei miteinander diskutiert haben, ob es wohl ein Leben gäbe, außerhalb dem Bauch der Mutter. Sagt der eine, gibt es nicht. Noch nie gehört. kann gar nicht sein. Es ist noch nie einer zurückgekommen. Und. All diese Dinge, das ist die Geschichte. Und plötzlich war mir einfach, du schreibst diese Geschichte. Habe ich gedacht, nein, das glaube ich jetzt nicht. Jetzt schreibt einige Zeilen, nett, lieb und. Und du schreibst zurück, danke, ich habe es bekommen. Die Sekretärin hat es weitergeleitet und dann unten eine solche Geschichte. Der löscht ja. Aber ich habe es gemacht. Von innen nach außen. Weg war's. Das ging vielleicht 2-3 Stunden, kam das Mail zurück. Das glaube sie jetzt nicht. Sie sei Zwilling. Und warum ich jetzt diese Zwillingsgeschichte noch da rangehängt habe, hätte. Sie hätte es überlebt, aber der andere Teil nicht. Kindstod gestorben und hat dann ihr Herz ausgeschüttet und geschrieben. So, einfach mal so weit. Jetzt, verstehst du, das ist nicht Programm. Das ist nicht Stress. Das begibt sich einfach. Und das wünsche ich mir von Herzen. Gib deinem Leben eine Richtung. Nach innen und nach außen. Es gibt zwei Flügel. Die zu Hause gebliebenen, die Sesshaften und die dienten dem Herrn genauso wie die Vollzeiter, die Angestellten, die Apostel, die Evangelisten, die Missionare, die Prediger, die Pastoren und so weiter. Genauso. Jedes. Gib diese Richtung. Erlebe wieder neu deinen Gott. Und kein Problem. Wenn du jetzt nichts erlebst, das nächste halbe Jahr nur keinen Stress, dann ist der Herr schuld. Ich meine, er kann es ja machen, dass sich was begibt. Du kannst ja nichts dafür. Also Herr, wenn du unbedingt willst, dass Menschen gerettet werden, ich habe kein Problem damit, aber bitte schenkst doch deine Gnade. Lass es geschehen. Nicht gib mir den Schlüssel, das Programm, die Idee und Strategie. Es ist es nicht gegen was. Ihr versteht. Auch wir haben in der Gemeinde noch gewisse Gäste, Gottesdienste, Events und so weiter. Es ist gar nicht gegen das. Es ist nur, wir wollen keine Programmgemeinde sein. Es bringt nichts, außer dass du müde wirst. Aber wenn ich jetzt weiter, ihr ahnt es, es kommt immer dasselbe, wir schließen ab. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir dich haben, Jesus. Dass du uns Jesus geschenkt hast. Und ich danke dir, dass wir so ein Inwendig haben. Dass wir da innen in unserem Herzen bei dir geborgen sind. Und dass du als Herr deines Reiches inwendig in uns wohnst. Es tut uns einfach leid, dass wir so wenig zu Hause sind da drin. Ich habe dich nicht getroffen, du warst nicht da. Herr, wir wollen da sein. Wir wollen bei deinen Gedanken sein. Wir wollen bei deinem Wort sein. Wir wollen bei deinen Eindrücken sein. Auch wenn wir mal daneben hauen und uns verrechnen oder Fehler machen. Aber wir wollen unserem Leben neu die Richtung nach innen geben. Nicht um was zu erreichen, nicht aus Pflichterfüllung, nicht aus dem Programmgedanken, sondern einfach, weil wir Heimweh haben, nahe bei dir zu sein. Immer wieder Heimweh bekommen, wenn wir nicht nahe bei dir sind. Und das schenkst du. Heiliger Geist, das schenkst du. Dieses Heimweh, neu bei dir zu sein. Deine Stimme zu hören. Und dann gib uns auch den Mut und die Bereitschaft, uns auch zu blamieren oder Wege zu gehen, die dann nicht so überall gut ankommen. Aber gib uns den Mut, dann auch nach außen zu gehen. Von innen nach außen. und lass es geschehen, du Weltenorganisator, dass du haargenau führst und leitest und wir nur noch staunen und manchmal sogar weinen können, über was wir so stolpern, wenn es sich begibt. Wir haben es in dem Sinn nicht gesucht, aber du hast es für uns gesucht und arrangiert und in die Wege geleitet. Und da gibst du uns einfach deine Gnade, packst uns ein in deine Gnade und führst uns diesen Weg. Danke dir von ganzem Herzen dafür. Amen. Amen. Manchmal bete ich,